Kunst. Wir müssen den Sinn eines Kunstwerkes lesen können. In der Literatur, in der Malerei ist das so. Und in der Kunstgeschichte nennt man das die Hermeneutik. Unter Hermeneutik versteht man das richtige
Ausdeutung, nicht richtig ausdeuten.
Das richtige Lesen, das richtige Ausdeuten eines Kunstwerkes. Die Natur ist in Wahrheit das Kunstwerk an sich. Wir müssen jetzt die Weltgeometrie richtig ausdeuten, wir müssen die richtige Lösungsmöglichkeiten finden und sehen, welche sind widersprüchlich. Wir haben es hier sozusagen mit einer Hermeneutik der Weltgeometrie zu tun. Daher, Hermetrie, so eine Kurzfassung, und das hat sich für mich persönlich sehr bewährt. Wie gesagt, auch so ein mnemotechnischer Begriff. Da kommt man dann nachher dazu, dass es nur vier Lösungsmannigfaltigkeiten gibt.
Ja, Sie können sich vorstellen, dass für mich das Schwierigste war, aber das Verlockendste, den Kollegen nun nahezubringen, dass sie mit dieser syndrometrischen Maximentelezentrik gerade dieses Übergangskriterium gefunden hatten, diese Struktur
zu beschreiben. Das Übergangskriterium ist an sich gefunden. Das brauchen Sie immer, wenn Sie von einem logischen Kompetenzbereich in den anderen gehen. Sie müssen ja immer eine Brücke finden.
Ja, achso, da muss ich immer diese Bezüglichkeit dann angeben. Nicht?
Aber gerade hier, nur das ist natürlich so, ich meine, Übergangskriterien alleine nützen überhaupt nicht, wenn die nicht wissen, wie eigentlich die Strukturen in dem diskutierten Aspekt aussehen. Wenn wir nun aber, das ist ja mein Anliegen, wenn wir indirekt schließen wollen, und zwar wir wollen jetzt Teile dieser übergeordneten Welt der Zeit erschließen, an die wir nicht rankommen, dann müssen wir den Teil, von dem wir ausgehen, erstmal sehr genau kennen. Der einzige Teil dieser Welt, den wir aber etwas genauer kennen, ist diese Physis. Die Physis als Gesamtheit aller quantitativen Gesetzmäßigkeiten. Natürlich kann ich mit dem gegenwärtig allgemein gut geworden, mit dem allgemein gut gewordenen physikalischen Wissen der heutigen Zeit das nicht machen. Denn wir brauchen eine einheitliche, in sich geschlossene Beschreibung der Physik. Das heißt, wir brauchen die einheitliche Theorie der Materie. Das ist die Voraussetzung. Und nun kommt es darauf an, wenn wir das haben. Jetzt kommt es darauf an, wie muss die einheitliche Beschreibung der Materie vollzogen werden, in welcher mathematischen Form muss ich das tun, um nun diese Form zu übertragen in eine Syndrometrie, die ja vom jeweiligen Aussagesystem, vom Prädikatsystem unabhängig ist. Wie muss ich jetzt die Syndrometrie verändern und spezialisieren, dass ich auch quantitative Aussagen mache? Ich habe auf der einen Seite meine einheitliche Beschreibung der Natur in der mathematischen Schreibweise. Gut, das ist vorhanden. Nun muss man von oben herkommen, das war der Weg von unten nach oben. Also praktisch von der Gosse her in den Palast hier laufen. Gut, nun müssen Sie den umgekehrten Weg gehen. Sie müssen aus einem noch höheren Palast in Ihren anderen Palast reinlaufen. Das heißt, man muss sich vergegenwärtigen, wie diese Strukturen dieser sogenannten Syndrometrie eigentlich beschaffen sind. Und muss sagen, ich unterstelle jetzt diesem übergeordneten Betrachtungsniveau her, ich unterstelle jetzt, dass ich ein Prädikatschema habe von nur zwei Aussagen. Also ich mache eine zweiwertige Aussagelogik. Und die Aussagen, das ist an sich typisch für die anthropomorphe Logik, die vergleichende Alternativaussage, und nun setze ich fest, ich vergleiche mit meinen beiden Aussagen Quantitäten. Meine sämtlichen Elemente der Syndrometrie sind Quantitäten. Ich nenne diese Version die anthropomorphe Syndrometrie und schaue jetzt nach, wie Es müssen jetzt auf die einzelnen Elemente die mathematischen Axiome anwendbar sein. So, jetzt entsteht natürlich eine Struktur, die Sie vereinfachen können und bekommen nun die jeweiligen mathematischen Disziplinen. Mhm. Nicht? Sie können aber das Ganze auch beisammen lassen, das ist so eine Art quantitative Syndrometrie. Das ist, meine Frau fragte mich mal, also, was ist das eigentlich? Ist das so eine Art Hypermathematik oder was soll das nun? Ja. Denn tatsächlich kann man dann zeigen, dass sie zum Beispiel in den Syntax-Syndrom, ja, dass sie besetzt sind mit den geometrischen Strukturen der verschiedensten Geometrien. Ja, also ja, das, ja. Und so weiter. Ja, ja. Ich meine, man kann auf diese Weise Gott weiß was machen. Man kommt dann zu ganz typischen quantitativen Syntrizen, die so eine Art Überbau sind. Und wenn sie das jetzt geschafft haben, dann sind es eben, wie sie in die Elemente der quantitativen Syntrometrie, dieser anthropomorphen Form
ja,
aus.
Ja, ja,
das,
ja, ja.
Das ist ziemlich das leicht sogar zu machen. Aber das ist das eine.
Ja.
Nicht? Und übrigens, diese Syntrix-Totalität, die eigentlich in der Metapher ein vierdimensionaler Raum im Allgemeinen,
ja,
die generiert jetzt zu einer Ebene, zur Syntrix-Ebene. Nicht? Weil nämlich
so,
zwei dieser Elementarformen wegfallen, ja, oder identisch werden. Nicht? Und das ist das eine, also die stehen nun alle in so einer Ebene.
Was, was sind das für, welche fallen da weg? Die fünfte und sechste?
Nein, nein, ich habe vier Elementarformen.
Ach, richtig, ja, von denen erzählten Sie, ja.
Die ich ja dann alle in dieser metaphorischen vierdimensionalen Mannigfaltigkeit anordne, so, dass ich durch Korporationsgesetze, jeder andere Syntrix daraus erzeuge, diesen vierdimensionalen metaphorischen Raum. Es ist aber eine Metapher, ja.
Ja, ja.
Wenn ich jetzt aber den quantitativen Aspekt mit der zweiwertigen Aussage der Gleichheit und Ungleichheit unterschiebe und als Elemente eben Quantität von irgendwelchen wie auch immer gearteten Mengen, nicht wahr? Dann stellt man fest, dass es von diesen elementaren Syntrixformen nicht vier gibt, sondern bloß zwei. Und die Totalität wird jetzt eine Ebene, eine metaphorische Ebene.
Das wie, kann man, ja, und was, wie kann man das verstehen? Also ich meine, worauf geht das zurück?
Es geht darauf zurück, also ich kriege jetzt diese Elementarform nicht zusammen,
muss
ich ganz offen sagen, ich brauche die Unterlagen, dass von diesen vier Elementarformen plötzlich zwei Grundstrukturen mit den beiden anderen identisch werden.
Ach, die werden identisch,
So war das, und dann, und nun kann man es auch, wenn ich jetzt sehe, ich brauche einen Maßträger, einen Metropol, ich brauche dann diese Induktionsgesetze, die eigentlich, ich habe für mich, das habe ich aber nicht gesagt und auch nicht geschrieben, ich habe da einen Kurzterminus dafür, das sind eigentlich Korrelationsstufeninduktoren. So muss man es genau sagen, denn die Syndrome.
Sie nannten es Induktoren dann.
Die werden induziert, das habe ich in seinem Begriff Syndrom. Korrelationsstufen, Induktor zusammengezogen zu Synkulator. Das steht immer so in meinen Arbeitsunterlagen, weil das.
Ja, das hier, was Sie da weggestrichen haben. Das kommt, glaube ich, auch mal vor in Ihr Manuskript.
Ach, das kann sein, Nur das muss man natürlich wissen, wenn man das lesen will. Ja. Das ist aber in meinen Schriften erst ganz genau definiert.
Ja.
Denn Lyra sagte mir noch, Sie können jeden beliebigen Begriff einführen, wenn er zweckmäßig ist, und der ist ja sehr zweckmäßig, wenn Sie es im Text genau erklären.
Ja, ja.
Das mache ich auch, wenn natürlich einer diagonal drüber wegliest und hinterher sich aufregt, dass da neue Begriffe gekommen sind. Dann kann ich bloß sagen, ja Freund, dann liest der das mal gefällig durch und merkt dir das. Ja. Und nun, gut, und wenn ich diesen Bau jetzt habe, jetzt kann ich mir überlegen, jetzt habe ich praktisch eine mathematische Syntrometrie und nun, jetzt kommt der Übergang.
Ja.
Jetzt muss ich aus meiner Weltselektorgleichung, muss ich sehen, was muss, wie muss die eigentlich geschrieben werden, damit ich solche Weltsyntrixen daraus aufbauen kann. Dann habe ich ja den Sprung gemacht, jetzt kann ich eine anthropomorphe Syntrometrie im quantitativen Bereich machen, der materiellen Fundamentalstrukturen, und dann kann ich mir überlegen, wie ist die Materie hier zu beschreiben? Das wird übrigens sehr schön.
Ja.
Und zwar zunächst mal war da überhaupt kein Ansatz zu sehen. Ich sagte mir nur, das Einzige, was ich an syntrometrischen Elementen drin habe, wäre die Tatsache, ich habe reelle und imaginäre Koordinaten. Das heißt, ich baue mir einen Metropol aus zwei Elementen auf, und zwar aus dem, oder nur aus einem Element, nämlich dem komplexen algebraischen Körper.
Ja.
Oder besser sagen, imaginäre Zahlen, der eine Werte Vorrat, andere reelle Zahlen. So. Und jetzt lasse ich einen Iterator wirken, ich nenne ihn den semantischen Iterator. Und der sagt nun lediglich, Nimm drei Wertevorräte mit der Semantik aus dem reellen Bereich, die vertauschbar sind, um die Grundstrukturen des physischen Raumes zu bekommen. Denn die SU3 ist eine der Fundamentalstrukturen im physischen Raum. Und er muss auch in Bezug auf die Drehgruppe kompakt sein.
Das sind ja physikalische
Fundamentalstrukturen. Und nimm drei imaginäre Wertevorräte und setze die dran, dass du einen R6 bekommst.
Ja.
Das ist der einzige, die einzige Syntrix, oder es ist noch gar nicht mal ein richtiger Syntrix, die besteht ja nur aus dem Metrophor, dem semantischen Iterator, der den R6
der
baut.
Denn
das ist
ja,
aus.
Ja.
Das kann ich noch nicht viel machen. Denn jetzt voll müssten eigentlich weitere Syndrome folgen, die aber nicht bekannt sind. Also bleibt die Sache hier erst einmal hängen. Nun bin ich dann folgendermaßen weiter. Ich habe jetzt meine Weltselektorgleichung mir vorgekriegt und habe zunächst mal die vier Lösungsmannfaltigkeiten. Ich weiß noch, da war ich ganz begeistert, dass das plötzlich ging.
Ja.
Erst kam ich und kam ich nicht dran. Mein Vater sagte damals noch, ich glaube, jetzt muss er bald einpacken.
Oh Gott.
Aber ich konnte auch mit der Methodik nicht richtig umgehen. Das will nämlich auch erst genannt sein.
Natürlich.
Und dann fanden wir eine allgemeine Lösung. Also nicht so habe ich bloß in einer einzigen Koordinate untersucht, was passiert. Aber da kommt gar nichts raus. Da kommt bloß raus, dass die Koordinaten so oder so verbogen sein können.
Ja, nur das sagt ja nicht viel dann.
Gar nichts. Nee. Und dann kam ja dazu, dass diese Verbiegung der x6-Koordinate vorangehen müsste in der Kosmogonie, die dann eine der x5-Koordinate verursacht, und dann kommt es zu einer ersten geometrischen Struktur, die wir als Kondensation von Methoden auffassen. Ich habe Ihnen das, glaube ich, mal an so einem durchsichtigen Zentimetermaß erklärt.
Ja, ja, das nicht? Ist
Dr. Emse fand den Begriff herrlich. Der sagt, Mensch, das ist ein feiner Begriff. Also überall, wo eine maximale Kondensation von Methoden ist, ist also ein Elementarteilchen. Ich sage, ja, genauso machen wir das auch.
Ja,
also der sagte, der Begriff ist krass. Und wenn er das als Mathematiker sagt, der sagte, das gefiel ihm, diese Begriffsbildung, sagt er, die finde ich großartig. Und auch die Interpretation.
Und aber wie ist das jetzt eigentlich mit den Methoden? Haben Sie die da nun schon reingesteckt oder macht das in dieser Syntrix?
Nein, die kommt aus diesem korrigierten Gravitationsgesetz. Ich weiß, Sie werden das noch in...
In der Syntrix-Darstellung hier.
Ach so, da wird der semantische Iterator zum selektiven semantischen Iterator.
Aber da müssen Sie doch jetzt was reinstrecken.
Da kommt der Methodenbegriff dann rein.
Ja, den müssen Sie aber reinstrecken.
Natürlich, der kommt von der physikalischen Basis her. Das ist ja ein rein physikalischer Begriff.
Ja, ja. Nicht?
Das heißt, man kann in der allgemeinen anthropomorphen Symmetrie kann man auf den Methodenbegriff kommen. Allerdings, man weiß die Dimensionszahl nicht. Man kann aber untersuchen, wann tritt in der anthropomorphen Symmetrie, dadurch bin ich erst drauf gekommen, um danach zu suchen, die Tatsache auf, dass man es mit Verdichtungen zu tun hat, mit methodischen Verdichtungen. Denn der selektive Iterator ist die Konsequenz. Eine logische Möglichkeit. Und dann kommt man zu einer, ich weiß nicht, da hatte ich über Detailfragen mal lang mit Professor Hürer drüber gesprochen. Und Professor Hürer, der machte mich dann darauf aufmerksam, schauen Sie sich das mal an. Hier, das hatten wir an der Tafel gemacht. Ich hatte ihm das so in etwa erklärt, der sah da eigentlich nur eine eigenartige Erweiterung der Mathematik. Der kannte den Überbau nicht, das hier nur der Aspekt speziell ist. Der wunderte sich über diese vielen Ideen mathematischer Art. Der wusste aber nicht, dass das ein Überbau aus einem Überbau stammt, der eigentlich beliebige logische Aussagen möglich macht. Und hier ist nur spezialisiert worden. Er staunte bloß, dass man die Mathematik so sagte, das habe ich mir eigentlich noch nie so überlegt. Und dann ging er aber gleich mit und dann gibt es da ein Dimensionskriterium für Methoden, ich krieg dann aber nicht sagen, das war totschick. Und da kam dann raus, dass es Kondensationsvorgänge nur dann geben kann, wenn in einer ganz bestimmten Beziehung die Dimensionszahl, die durch meinen Iterator, den selektiven Iterator bestimmt wird, in einer ganz bestimmten Relation steht zur Dimensionszahl der Kleinsteinheit, die ich auch hier schon Metron nannte. Und zwar kam dann raus,
Manche schon, ne?
Ich kriege Fall ein von sechs Dimensionen. Nur in diesem Fall kann ich überhaupt, kann man von Kondensation reden.
Ach, das ist ja interessant. Ja,
das nur im Fall des Sechsdimensionen. Und das kam mir so merkwürdig, da sagte ich zu Professor Lyra noch. Ja. Ich sage, ach wissen Sie, Herr Lyra, das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Ja.
Das haben wir ja schon. Da sagte Lyra, ja, sehen Sie, Sie schlossen aus dem Tensorcharakter, den ich brauche. Ich muss 36 Elemente auf einen R6. Ja. Das ist aber unbefriedigend. Hier können wir jetzt zeigen, dass es zwingend ein R6 sein muss, wenn geometrische Letzteinheiten da sind oder so eine nicht differenzierbare Menge da ist. Denn ich weiß nicht, wie die definiert ist genau. Ich glaube aber, man kann da nicht gegen 0 gehen lassen. Das ist der Fall. Irgend so was war das. So, und wenn nun hier metrische Strukturen sein sollen, die den Charakter solcher metronischer Verdichtung haben sollen, dann ist das nur in einem R6 möglich. Nicht? Und nun war das Interessante, die Dimensionszahl der Metronen.
Ja.
Die können eindimensional sein, zweidimensional, und war denn das noch?
Ach so, vierdimensional, wahrscheinlich immer,
nein,
oder nicht?
Das geht
mal,
nicht.
Ach so. Das verspielt.
Es muss, und zwar muss das Verhältnis der sechs Dimensionen des Raumes zur Dimension des Metrons, der ganze Zahl sein.
Ach so.
So war das richtig. Jetzt kriege ich es wieder zusammen. Und da kommt dann nur 1, 2, 3 und 6. Also 4 und 5 dimensional ist richtig. Obwohl die 4- und 5-dimensionalen Unterräume natürlich auch dem Metronenprinzip unterworfen sind. Und das war die Voraussetzung. Und nun kam ich drauf, ich dachte, aha, Heisenbergs Gedanke der Elementarlänge ist also nicht verkehrt.
Ja.
Obwohl er die Elementarlänge so ad hoc gemacht hat. Die Planck'sche Länge wäre auch denkbar als Letzteinheit, denn da hätte ich eben für Tau die Dimensionszahl 1. Aber die Planck'sche Länge ist in Wahrheit ja gar nicht regelrecht begründet. Denn das scheint mir eine Größe zu sein in dieser Version, die als Naturkonstante eine Längendimension hat, die aber nach von Weizsäcker nicht unbedingt auch eine physikalische Bedeutung hat.
Dann
2, 3 und 6, also Raumzellen müsste es auch geben. Das sieht schon plausibel aus. Dann kam ich aber, Frau Lyra, nach irgendwelchen Extrema suchen. Und nun finden wir bei unserer Version der Gravitation, die mir übrigens schon sehr lange bekannt ist, dieses R2E.
Gudrun, da hörst du jetzt auf. Das machst du nicht. Gudrun, der Hund schläft. Gudrun, du lässt es sein. Entschuldigung, ich habe den letzten Satz nicht mehr mit.
Ja, ich meine, diese unsere Version der Gravitation, des Gravitationsgesetzes, dieses RQ, E hoch minus Q gleich, die Kell, wo diese Distanz Rohr drin ist, wo ich noch Zwicky anschrieb. Oder Bade, mit Bade sprach ich drüber. Und Bade, der sagt also, so wie er das sieht, in der Verteilung der Spiralnebel, er sagte, das wäre mindestens eine qualitative Möglichkeit. Er freute sich sehr darüber. Er hatte sehr viel Freude an diesem Gravitationsgesetz. Er sagte, jetzt müsste man daraus mal Gravitationsbahnen errechnen. Bloß schade, dass der gestorben ist. Aber er war damals schon sehr krank. Aber ich meine, hier habe ich ja die Möglichkeit, dass die Gleichung komplex wird. Weil die Wurzel aus der Differenz auftritt. Andererseits weiß ich aber, die rechte Seite der Gleichung ist immer real.
Sie haben die diskutiert, die Wurzel, und dann kriegten Sie ja diese Sache.
Ja.
Aber was ich nochmal wieder auf die Basis zurückzukommen, was stecken Sie eigentlich alles hinein? Also doch eigentlich zunächst, da müssen Sie vorschreiben, wie viel reelle, wie viel imaginäre ausgewählt werden, und Sie müssen vorschreiben, dass die Kombination immer zweidimensional sein.
Das aus der Synchrometrie, das ist ja etwas völlig anderes jetzt erstmal. Jetzt kommt es darauf an, welche Möglichkeiten bieten sich hier aus der Physik an.
Ja, ich
das ist etwas völlig anderes jetzt.
Ach so, ja.
Das Übergang, wir sprechen ja vom Übergangskriterium. Ja, ja, ja. Ich will Ihnen zeigen, wie der Brückenpfeiler gesetzt werden muss.
Nee, das ist, nee. Ja, das ist,
das ist die Methodik erst, weil das wollen wir jetzt mal vergessen.
Ja, ja.
Aber wenn ich nun das Gravitations, also zunächst mal ein R6 ergibt sich aus der Natur.
Ja, das ist mir jetzt, also...
Also, hier habe ich bereits einen Kontakt. Aha, der R6 ist auch völlig unabhängig davon in der physikalischen Realität. Da.
Ja.
Das ist das eine Punkt. Und ein affiner R6. Gut, wenn ich nun aber frage nach Methoden, wie gesagt, die heißen Bergsche Länge bietet sich an, die Planck'sche Länge bietet sich an. Es gibt da einen namens Lehmann, der Traumzellen, aber das ist nicht weiter gegründet worden. Und wenn ich jetzt aber mir dieses Gravitationsgesetz betrachte und ich weiß, die rechte Seite bleibt immer reell, dann muss ich das für die linke auch fordern und das jetzt ein Experiment.
Ja, ja.
Und zwar kann ich jetzt das Ganze entwickeln. Und zwar bekomme ich da eine Gleichung für eine Distanz bei vorgegebener Masse. Und zwar ist das eine quadratische Gleichung, die zwei Lösungen hat. Das heißt, ich habe zwei Distanzextrema als Realitätsschranke.
Ja.
Nicht? Jenseits dieser, nur in diesem Intervall zwischen diesen beiden Extrema, ist das Gravitationsgesetz genügt der Realitätsbedingung. Jenseits nicht mehr. Wenn ich nun aber diese beiden Extrema, beide Lösungen, ich habe R plus und R minus, das ist, wenn ich jetzt den positiven Zweig kriege, dann bekomme ich eine sehr weit im Raum liegende Distanz, die nachher mit dem Hubble-Radius sich als identisch erweist. Und nehme ich das andere Extremum, R minus, dann ist das ungefähr die Hälfte vom Schwarzschild-Radius. Das ist eine durchaus plausible Sache. Wenn ich nun das R plus Extremum nehme. Das R minus Extremum, die untere Realitätsschranke nehme. Da kann man sehen, dass im Wesentlichen die Masse, die felderlegende Masse, linear als Faktor auftritt. Und dann kommt eine Klammer, da kommt ja nochmal so ein Massenausdruck, aber der sieht dann anders aus, der ist im Nenner. Dann könnte ich jetzt die Masse durch eine reziproke Wellenlänge ausdrücken und kann jetzt mit der Wellenlänge multiplizieren. Dann habe ich Lambda mal diese Grenze R minus. R minus selber geht genau wie der Schwarzschildradius gegen 0, wenn die Masse gegen 0 geht. Nicht?
Ja.
Wenn die Masse aber gegen 0 geht, dann geht Lambda gegen unendlich. Dann habe ich jetzt einen uneigentlichen Ausdruck Lambda mal R minus. Das ist ein uneigentlicher Ausdruck. Ich müsste den Grenzprozess durchziehen, Lambda gegen unendlich und R minus gegen 0. Dann habe ich die Leerraumbedingung. Das heißt, das ist nichts mehr da. Wenn ich nur in der Formel aber diese Limes durchführe, dann stelle ich fest, dass der Limes des Leerraumes eine Naturkonstante wird. Das ist nämlich der
Wert.
Also muss ich daraus schließen, dass die Überlegung, die Spekulation,
wirken sie ganz spontan.
Der Elementar, der Planck'schen Menge, der Raumzellen, stichhaltig. Hier bekomme ich als unmittelbare Leerraumeigenschaft
das könnte alles auch sein.
Eine Naturkonstante als Fläche.
Jede sagt lesen. Also ich habe
die Fläche ist aber zweidimensional. Hier habe ich den Fall 2 verwirklicht. Ich habe einen R6 mit zweidimensionalen Methoden. 6 durch 2 ist 3, das geht also genau auf.
Ach so, dann haben Sie jetzt vom Formalen jetzt nun...
Jetzt habe ich von der Physik her gezeigt, Moment, das, was hier aus ganz anderen Gründen entwickelt worden ist. Ich habe es in der Welt in Wahrheit mit Kondensorvorgängen zu tun. Das heißt, jetzt weiß ich, das sind Kondensor, die ganzen Quantenstrukturen sind ja in Wahrheit Kondensationsvorgänge. Das heißt, es besteht eine gewisse Chance, jetzt den Übergang in die Syndromometrie zu machen. Aber da fehlt noch etwas ganz Entscheidendes. Ich kann aber jetzt, wenn ich diese Art Methoden benutze, dann kann ich, die sich hier aus der Natur der Gravitation des Leerraums ergeben, dann kann ich versuchen, unsere Weltgleichung in vierfacher Weise zu lösen. Das ist ja in dem ersten Band noch vorgekommen. Und ich kann dann zeigen, dass ich für sämtliche Lösungen zusammen ein Matrix-Becken bereite. Das aber fast ein Kontinuum ist. Weil nämlich sämtliche Feldmassen drin sind. Ich habe nämlich die Massen aller vier kondensierter Strukturen enthalten, gleichermaßen.
Ja.
Das heißt, es ist, die Terme liegen ungeheuer dicht. Das haben Sie sicher auch gesehen, und es sind alle überhaupt möglichen Photonenmassen drin, alle überhaupt möglichen Gravitonenmassen. Es sind aber auch alle überhaupt möglichen ponderablen Massen in der Gleichung enthalten, zum Schluss angegeben wurde. Übrigens, diese elektrische Elementarlage, die ergibt sich da übrigens auch aus dem Extremalprinzip. Aber jetzt ist das Spektrum ponderabler Massen als diskretes Punktspektrum überlagert. Gut, das Problem lag nun dort, um nachher dem Übergangskriterium wieder einen Schritt näher zu kommen, diese Spektren zu separieren, und zwar das diskrete Punktspektrum der ponderablen Massen, das muss separiert werden. Das sieht zunächst völlig aussichtslos aus, aber ich könnte die Frage stellen, wie groß muss eigentlich die kleinstmögliche ponderable Masse in diesem Spektrum sein, die fähig ist, noch eine Elementarladung zu tragen? Und wie groß ist die kleinstmögliche Masse, die noch als ponderable Masse definierbar ist, unabhängig davon, ob sie wirklich existiert oder nicht.
Ja.
Und das kann man durchführen. Man kann nicht ohne weiteres separieren.
Aber haben Sie dabei auch die Bedingung, dass sie dann stabil sein muss, dass die Lebensdauer unendlich ist?
Das spielt zunächst keine Rolle.
Ja.
Ich muss nur wissen, was ist als Kleinstmasse in ponderabler Form überhaupt definierbar, logisch.
Ja, ja.
Wobei es jetzt egal ist, ob die Masse wirklich existiert oder nicht.
Ja.
Man kann auf diese Weise eine Triade aus drei kleinstmöglichen ponderablen Massen eliminieren. Das wird im zweiten Band dann gezeigt. Wobei sich die elektrisch geladene Masse als Elektronenmasse erweist. Das war der Grund, weshalb ich Ihnen damals leichtfertig sagte,
was ein Elektron
ist. In Wahrheit ist es natürlich in dieser Form, das ist man, man kann es daraus noch nicht ablesen.
Ja.
Das kommt dann erst später.
Ja.
Aber dieses Elektronenmasse wird von zwei neutralen Massen flankiert. Eine liegt um 1% über der Elektronenmasse, eine um circa 1% drunter. Diese darunterliegende Masse, die existiert, ich nannte es eigentlich zwei neutrale Zustände.
Ja.
Diese unter der Elektronenmasse liegende Masse gibt es wahrscheinlich nicht. Das spielt hier aber keine Rolle für die Untersuchung.
Ja.
Ja? Man kann diese Masse, die wird nur durch
Natur. Das andere ist das neutrale Elektron dann.
Die drüberliegende ist ein neutrales Elektron. Aber die drunterliegende Masse, wie gesagt, die kann man so dreimal kann man durch Naturkonstanten ausdrücken. Ja.
Warum gibt es die darunterliegende nicht?
Irgendeine
formale
Theorie. Ich
gucke
das auch ja nicht hin. Aber das spielt keine Rolle zunächst. Auf jeden Fall ist diese untere Schranke des Spektrums die brauche ich. Denn ich kann jetzt den werden ja jetzt die untere Realitätsschranke des Gravitationsgesetzes, den Schwarzschildradius. Jetzt benutzen wir nun mal die obere Realitätsschranke und sagen, die größte Distanz, die es im physischen Raum überhaupt geben kann, wäre die obere Realitätsschranke des Gravitationsfelds dieser unteren Massenschranke überhaupt, der ponderablen Schranke. Jetzt setze ich explizit diese Naturkonstante meiner unteren Schranke ein in die Formel der oberen Realitätsschranke und sage, definitionsgemäß, da es sich um die größtmögliche Distanz im physischen Raum überhaupt handeln kann, identifiziere ich diese obere Realitätsschranke der unteren Grenze des Massenspektrums als
Durchmesser des
halben Durchmesser des Universums, als Radius des Universums. Weil diese Distanz überhaupt nicht überschritten und werden kann. Ja. Und alles, was drunter liegt, sind eben tatsächlich mögliche Distanzen von selbst.
Ja, ja.
Okay. Wenn ich das jetzt einsetze, dann habe ich den Durchmesser des Universums implizit enthalten in einem komplizierten Ausdruck, der nur aus Naturkonstanten, Gravitationskonstanten und so weiter und so fort. Und nun stellt sich aber raus, ja, und da war ich selber sehr verblüfft drüber, dass man umrechnen kann, das kann man sehr leicht machen, das würde sogar ein Penela fertig bringen, ja, und man kann jetzt substituieren mit Tau. Und dann bleibt übrig eine Formel, die implizit
den großen lediglich und den kleinsten Flächen
D
dann, ja.
und Tau enthält, verknüpft durch einfache Zahlen. Und das wird, da bleibt keine Naturkonstante übrig. Ja? Sondern das geht alles so auf. So.
Nun
könnte ich sagen, jetzt kann man indirekt, das ist nur eine Form von großer kosmologischer Bedeutung, finde ich jedenfalls.
Allerdings.
Und nun kann man sich Gedanken über das Zeitverhalten machen. Und kommt dann dazu, dass Tau mit dem Weltalter abnimmt, dass diese Flächenisometrie nur in einem Momentanzustand gilt.
Ja.
Nicht? Wenn das, nun ist aber der Prozess außerordentlich schwach. Es gibt tatsächlich, wenn Tau abnimmt, muss D anwachsen. Es gibt tatsächlich eine Expansion des Universums, die aber um viele, viele, viele Zehnerpotenzen schwächer ist, als es von Jordan und Einstein angenommen wurde.
Ja, ja.
Denn die Rotverschiebung muss man anders erklären.
Ja.
Und man kann sie auch anders erklären.
Ja, das
zeigte ich ja durch diesen Bereich jenseits wo.
Ja, ja.
Ich habe jetzt also eine solche Beziehung und interessiert mich an der Beziehung, die Grenzen. Das hatte ich im kosmischen Erlebnisraum des Menschen hergebracht. Momentane Durchmesser, Distanz bis zum Anfangsereignis und so weiter. Und nun kann man sagen, wir gehen jetzt immer weiter zurück. Ich habe diesen katholischen Schluss der Causa Prima, den finde ich nämlich hier bestechend einfach. Ich kann diesen Schluss der Causa Prima nämlich auf dieses Metron, diese Gleichung anwenden. Das ist auch so seltsam, wie sich hier Theologie mit Naturwissenschaft verknüpft. Ich kann nämlich sagen, in immer früheren Zuständen war das Metron immer größer und der Durchmesser kleiner.
Ja.
Jetzt kann ich aber nur zurückgehen bis zu dem Zeitpunkt, in dem der Durchmesser des Universums so klein ist, dass ein einziges
umschließt.
Das heißt, es muss einen solchen Zeitpunkt Null gegeben haben. Es ist bestimmt falsch, von einem Steady State
Universum.
Also setze ich jetzt, um diesen Anfangsdurchmesser zu bekommen, für Tau den Wert Tau 0 ein, gleich Oberfläche einer Kugel vom Durchmesser D. Jetzt habe ich eine algebraische Gleichung nur noch für D0. Und das ist allerdings niederträchtigerweise eine Gleichung 7
Grades.
Ist Eta hoch 7 minus Eta gleich konstant, wenn Eta eine Substitution ist. So viel ist sicher. Hätte diese Gleichung keine reelle Lösung, dann gäbe es keinen Zeit-Nullpunkt. Dann wäre die Steady-State-Vorstellung Richtung. Aber es muss mindestens eine reelle Lösung da sein. Das liegt in der Natur der Algebra nun mal drin. Also muss ich auf einen Zeitanfang schließen. Die Frage ist natürlich, wie sah das Universum aus? Ging das von einem Punkt aus? Bestimmt falsch. Denn das Metron konnte ja nur anwachsen.
Ja.
Das wird also ein Volumen gewesen. Eine Frage, hat das eine Struktur oder nicht? Wenn es strukturlos ist, das Anfangsuniversum, dann würde ich sagen, sollten sich die Theologen einen anderen Gotteserweis einfallen lassen. Denn dann kann ich den Schluss der Causa Prima nicht weiterführen.
Ja.
Wenn aber eine Struktur vorliegt, dann muss man ernst die Frage stellen, welche Causa Prima diese erste Struktur verursacht. Die muss nämlich außerhalb dessen sein.
Zeig doch mal dein Foto
an. Hier ist übrigens ein Kontakt zur übergeordneten Welt ganz halt
schon mal zu sehen. Aber es wird so und dann muss der Hund wieder
pissen. Wenn man nun diese Gleichung aber löst, also erstmal die reelle Lösung zu finden, es kommt ja nur die reelle Lösung an.
Ja, Sie haben da ja dieses Sphärentrinität. Eigentlicherweise dazu im Menschen. Sie haben diese Sphärentrinität. Ja. Die eigenartigerweise so im menschlichen Maßen sich darstellt.
Ja, ich kam dazu, ich habe zunächst mal eine grafische Lösung für Beziehung der Nullstellen Gleichung aufgefasst. Dann kann man eine Kurvendiskussion machen, kann ungefähr abschätzen. Ich habe dann die Algotronik so programmiert, dass die um diese Nullstellen das geht übrigens erstaunlich schnell. Und dann werden die Nullstellen umgerechnet gleich in diesen. Nicht? Und da kommt dann diese Dreiheit raus, die nun eigentlich wieder in vorstellbaren Bereichen liegt.
Ja.
Und hier muss man nun allerdings, und hier sollte jetzt der Klärungseinhaken. Denn jetzt können die nämlich lückenlos ihre Causa prima weiter durchziehen.
Ja, ja, denn das hat einen Anfang gegeben. Ja.
Mit einer Struktur. Diese Sphärenstruktur. Und jetzt kann man beobachten, was für mich nur so ist, den umgekehrten Weg der Kleriker zu gehen, nämlich zu sehen, wie aktualisiert sich das Ganze. Und diese Aktualisierung ist bis auf den heutigen Tag dieses Nacheinander von drei Strukturen geblieben. Und nun kann man diese drei Strukturen, die man als Tensoren dann ausdrücken kann, das will ich auch im zweiten Band machen, die kann man wieder benutzen und kann sagen, ich habe drei Struktureinheiten in Form von drei Tensoren zweiten Grades. Und ihrerseits wieder mehrere Fundamentaltensoren definieren durch Iterationen. Und zwar kann ich jeweils zwei dieser Tensoren mir rausgreifen, die Struktureinheiten, kann sie tensoriell multiplizieren, das Matrizen, die Matrizen ausbilden. Dann habe ich wieder einen Tensor zweiten Grades, der aber nicht hermitisch ist.
Ich war nicht dabei.
Ich kann also insgesamt eine Hypermatrix aufbauen aus neun solchen Tensoren maximal. Und nun kann ich mir überlegen, aufgrund meiner vier hermetrischen Lösungsmannigkeitigkeiten, welche Formen die unten kommen, bleiben mir übrig, da habe ich dann diese vier Polymetrien, die Bimetrie, die zeitartige Hexametrie der Photonen, die raumartige Hexametrie der Neutrokorpusen, die Enneametrie, diese neunfache Geometrie, elektrisch-Keladner Partikel. Ich meine, ich habe jetzt und nun könnte ich sagen, hier ist jetzt durch diese Geschichte, wir müssen also auf den Weltenursprung selbst zurückgehen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihr Übergangskriterium vollständig zu erfüllen. Sie haben zunächst mal Ihren Syntrizen Metrophor, nämlich die reellen und imaginären Werte. Sie haben den selektiven, den semantischen Iterator, den Sie jetzt selektiv machen müssen, durch die Tatsache des Metrons. Sie haben im ersten Syndrom den metronisierten leeren R6. Und nun haben Sie ein Auswahlgesetz, ein Selektorgesetz, das Ihnen zeigt, wie aus den Koordinaten des leeren R6, wie funktionell daraus die drei Struktureinheiten werden. Kappa 1, Kappa 2, Kappa 3. Und dann haben Sie als nächsten Symbolator das Gesetz der Iteration und die Besetzung sozusagen dieser Hypermatrix von den Struktureinheiten. Und nun können Sie als letztes Syndrom, das ist jetzt mit maximal 9 besetzt, also die haben in Wahrheit 4 solcher fundamentalen Weltsyntrizen, Sie haben in jedem Fall aber als Syndromabschluss schließlich das Kompositionsgesetz, wie nämlich die Bimetrie, überhaupt diese Polymetrien.
Wäre das jetzt in T1?
Bitte?
Ist da die Syndromabschluss, ist das jetzt in T1?
Nein, das heißt, hier ist jetzt die Syntrix zu Ende.
Ja, aber das ist keine Syntrix-Totalität.
Das sind Bestandteile einer Syntrix-Totalität.
Aber Syndromabschluss ist ja eine Syntrix, das bildet jetzt die Syntrix.
Natürlich.
Entschuldigung, ja, verstehe.
Das sind nur Elemente der logisch möglichen zweidimensionalen Syntrix-Totalität. Es sind ja nur eigentlich vier Gruppen von Weltsyntrizen, die hier möglich sind. Der Syndrom ist das Kompositionsgesetz, wie diese an sich nicht hermitischen Fundamentaltensoren zu einem hermitischen kompositiven Fundamentaltensor des R6 komponieren.
Ja, ja, ja.
Das ist, das nenne ich übrigens Synmetronik, das Zusammenspiel verschiedener metronischer Strukturen. Das heißt, er teilt sie auch Synmetronik der Welt.
Ja.
Das, also jetzt haben wir also vier solche Wellensyntrizen, die also im Grunde genommen vier polymetrische Kompositionen beschreiben. Damit haben sie das Übergangskriterium erfüllt. Sie haben jetzt diese vier Syntrizen. Und nun kann man weitergehen und kann untersuchen, in diesen vier Weltsyntrizen, wie war das? Moment. Jetzt kann man daraus einen Weltsyntext ersten Grades aufbauen, durch ein Wechselspiel dieser. Sind. Aber im Moment ist es nicht erst. Da kommt man nachher zu diesen einfachsten Strukturelementen.
So was kommt davor.
Ja.
Ich nenne ja die einfachsten Strukturelemente, nicht nach von Weizsäcker und Uhr.
Nein, also Prototrope, ne?
Ja, Urgestalt eigentlich, ja. Prototrope.
Ja.
Das scheint mir hier vernünftiger zu sein.
Ja.
Denn,
so ein Ur wäre ja praktisch schon so ein Fluss, der in sich geschlossen ist wahrscheinlich, nicht?
Ja, aus Prototrum. Die nicht unterscheidbaren Dinge,
oder so, ja.
Für die nur die alternative Jahre, die gibt es auch. Wenn Sie sich mal jetzt alle Strukturen wegdenken, Sie denken über einen leeren, metronisierten Raum, dann können Sie ja jeden Metron einen Umlauf sind.
Ja, sicher, nicht? Oberflächen normal.
Aber nur zwei Möglichkeiten. Entweder haben Sie die völlige Isotropie.
Ja.
Wenn Sie jetzt aber nur ein Metron umklappen, dann ist bereits etwas vorhanden, nämlich eine Vektorrichtung.
Ja.
In einem ganz kleinen Bereich. Das heißt, dieser Zustand des Metrons, das umgeklappt ist oder nicht umgeklappt ist, das ist die Letzteinheit, die von Weizsäcker als Uhr bezeichnen würde.
Ja.
Allerdings macht er das in einem viel, viel zu groben Raster.
Er
studiert eigentlich nur Letzteinheiten, aber die haben diesen Charakter des nicht unterscheidbar.
Ja.
Es ist dann nur die Entscheidung Ja oder Nein möglich.
Ja, ja.
Entweder ist dieses umklappte Spiel da oder er ist nicht da.
Ja.
Eins von beiden gibt es nur, das heißt, Sie haben eine reine Bit-Entscheidung sozusagen und der Zustandsraum. Bei nur zwei Möglichkeiten da wäre diese komplexe Vektorebene. Das wäre ja der Hilbertraum für ein Ding, das eben nur da ist oder nicht, das keine Eigenschaften da hat. Nun kann man mit von Weizsäcker natürlich weitermachen, man kann sagen, also in diesem komplexen zweidimensionalen Vektorraum gilt die SU2. Nicht? Die SU2 ist aber isomorph zur SU3, sodass man diese komplexe Ebene eindeutig im Rahmen eines Isomorphismus auf einen kompakten, reellen, dreidimensionalen Raum anlegen kann. Und von Weizsäcker meint es interessant, das finde ich auch, darüber zu philosophieren, das ist vielleicht ein Grund, weshalb unser Raum drei Dimensionen hat, weil es diese nicht unterscheidbaren Letzteinheiten gibt. Nur von Weizsäcker macht das insofern etwas mehr philosophisch.
Wo hat er das eigentlich publiziert?
Ich glaube, da jetzt einen Vortrag, den hat er mal gehalten. Also viel ist da noch nicht raus. Castell hat da ziemlich mitgemischt. Nicht?
Ja.
Castell gegenüber habe ich ja meine Arbeit schwer untertrieben, weil ich keinen Anlass hatte. Nicht? Aber jetzt wird er schon merken, dass ich da sitze. Und dann, ich meine, nun. Wie war das? Ich glaube, dieses. Ich lasse mich mal einen Augenblick nachdenken. Ich habe Metroplex von gerade null. Ja, wenn die Welt sind, 13. Wie erklärte ich?